Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Hunderttausende sind auf die Straße gegangen, um gegen Rechtsextremismus zu protestieren. Hunderttausende sind für mehr Klimaschutz von zum Beispiel Fridays for Future motiviert worden und die Landwirtschaft wehrt sich gegen Kürzungen von Agrarsubventionen. Es ist viel los zur Zeit in Deutschland und welche Protestformen tatsächlich funktionieren, analysiert Friedemann Karik im neuen Buch »Was ihr wollt, wie Protest wirklich wirkt«. Und das wollte ich natürlich von ihm wissen, bei dem Titel und dem Untertitel. Wie wirkt denn Protest wirklich?
Das ist eine riesige Frage, die erfüllt ein ganzes Buch, was ich geschrieben habe. Insofern tue ich mich schwer, das in aller Kürze zu beantworten. Aber man kann sagen, Protest wirkt erstmal, also sowohl Massenproteste gegen eine rechtsextreme Partei, die wirken, das kann man wissenschaftlich erforschen, aber Protest wirkt vor allem auch nach innen. Protest gibt uns einen Sinn und macht uns glücklich. Und deswegen lohnt es sich, glaube ich, viel mehr darüber nachzudenken, wo wir sinnvoll protestieren können.
Sie sagen, Sie wollen mit Ihrem Buch die Protestkultur in Deutschland beleben. Aber ist das überhaupt nötig, weil ohnehin derzeit viele Menschen demonstrieren?
Ja, also diesen Aufschwung von Protest habe ich ehrlich gesagt auch nicht kommen sehen. Als ich das Buch fertiggestellt habe im Januar, musste ich ganz schön nacharbeiten, weil eben sowohl die Bauern als auch viele, viele andere Menschen dann eben gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen sind. Gleichwohl ist Protest immer ein Marathon und kein Sprint. Also wir können nicht erwarten, weil wir jetzt alle 2-3 Mal auf die Straße gegangen sind, passieren auf einmal magische Dinge. Und ehrlich gesagt ist es auch nicht nur ein Marathon, sondern ein Zehnkampf. Das heißt, Protest, wenn er erfolgreich sein will, muss langfristig hartnäckig sein und er muss verschiedene Protestformen ausprobieren und gucken, was am besten funktioniert. Also ja, sehr erfreuliche Entwicklung in den letzten Wochen und Monaten. Nein, das reicht noch lange nicht.
In Ihrem Buch nehmen Sie uns auch mit in die Niederlande. Warum sind dort Straßenblockaden von Umweltschützern anders als in Deutschland ziemlich erfolgreich gewesen?
Ja, das ist ein super Beispiel, was Sie ansprechen, weil es sozusagen wie aus dem Lehrbuch alles in sich trägt und verdichtet, was ich in meinem Buch auch versuche zu erklären. Also erstens hat man sich da ein ganz klares, kinderleicht verständliches Ziel und eine Ungerechtigkeit genommen, nämlich die fossilen Subventionen, die einfach bedeuten, dass Dutzende von Milliarden an Steuererleichterungen für Unternehmen gewährt werden, die damit die Umwelt für alle zerstören. Und das ist so eine moralische Verletzung, die versteht wirklich jeder sofort. Das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt, hat man den Protest dahin getragen, wo die Schuldigen sitzen, nämlich zwischen Klimaministerium und Parlament, und hat sozusagen gesagt, hier, wir unterbrechen den Fluss dieser Straße zwischen diesen zwei Institutionen, bis ihr euch damit beschäftigt. Und drittens, was ich eben schon gesagt habe, war man sehr, sehr hartnäckig, hat jeden Tag wieder hunderte, tausende Leute auf die Straße gebracht, hat sich verhaften lassen, bis interessanterweise die Polizei gesagt hat, öffentlich, wir kommen hier nicht mehr hinterher und ehrlich gesagt sehen wir den Sinn auch nicht darin, die Leute zu verhaften. Liebe Politik, beschäftigt euch mit dem Problem. Und von diesem Beispiel kann man sehr gut lernen.
Welche Blaupause ergibt sich daraus für Deutschland?
Ja, als erstes mal, dass man den Konflikt, um den es einem geht, so klar erzählt, dass es nur noch gute und schlechte gibt. Es muss Protagonisten und Antagonisten geben in der Erzählung und man muss die Leute und auch die Politik dazu zwingen, sich zu entscheiden. Und zweitens, und das hat, glaube ich, die letzte Generation jetzt auch verstanden, muss man den Protest dorthin tragen, wo er Sinn ergibt. Ja, diese Straßenblockaden hier in Deutschland, die waren im Sinne der Aufmerksamkeitsökonomie gut, weil man mit wenig Leuten sehr viel Tamtam erzeugen konnte. Aber das hat ja nicht die Leute getroffen, die wirklich schuld sind, nämlich Lobbys und Politik. Und jetzt mit diesen sogenannten ungehorsamen Versammlungen will man das also dahin tragen, wo Protest wirklich Sinn ergibt.
Aber macht dann diese Zuspitzung tatsächlich Sinn?
Nee, die Zuspitzung brauchen wir immer, damit ich als unbeteiligter Beobachter eines Protestes, eines politischen Problems ganz klar mich entscheiden muss. Bin ich dafür oder dagegen? Und ich glaube, in Sachen Klima gibt es nur eine sinnvolle Entscheidung. Natürlich müssen wir für Klimaschutz sein und dann muss man es runterbrechen auf eine konkrete Forderung und eine Adresse, an die man diese Forderung stellt. Und dann muss ich mich dazu verhalten.
Sie verweisen im Buch auch auf den Philosophen und Soziologen Jürgen Habermas, für den ziviles Ungehorsam zu einer reifen politischen Kultur gehört. Ist das etwas, woran es in Deutschland mangelt?
Ich glaube schon. Also wenn wir uns mal vorstellen, wie die letzte Generation also wirklich aggressiv beschimpft wurde von PolitikerInnen, ja, die wurden mit den Taliban verglichen, da hieß es gleich, die grüne RAF steht vor der Tür, obwohl diese Leute völlig friedlich geblieben sind in ihrem Protest, dann sieht man, dass wir in Deutschland erstmal gegenüber jedem Protest, der sozusagen von links gelesen wird, extrem sensibel sind. Gleichzeitig, ehrlich gesagt, Protest von rechts immer so ein bisschen verharmlost wird, auch gerne von denselben Leuten. Und zweitens, wir natürlich in Deutschland aufgrund unserer Geschichte sehr misstrauisch gegenüber jeder Form von politischer Energie sind, die sich irgendwie in der Öffentlichkeit Bahn bricht. Das liegt natürlich auch daran, wie Thomas Mann es mal beschrieben hat, dass der Nationalsozialismus auch so eine funkensprühende Revolution war, wo viele Leute sehr enthusiastisch auf die Straße gegangen sind und dachten, ja, das ist jetzt der richtige Weg in die Zukunft und es führte in die Katastrophe. Insofern ist so ein gewisses kollektives Misstrauen, was uns in den Knochen steckt, auch gut verständlich.
Wo ziehen Sie die Grenze von Protest? Das Brandenburger Tor beschädigen, die Stromversorgung im Umfeld des Tesla-Werkes in Grünheide lahmlegen, Gülle auf die Autobahn kippen, was zu Unfällen führt. Darf Protest Menschenleben gefährden?
Auf keinen Fall. Da haben Sie schon sehr gute Beispiele und genau die Konfliktlinie herausgearbeitet. In dem Moment, wo Protest willentlich, fahrlässig Menschen zu Schaden bringt, vielleicht Menschenleben sogar kostet, ist er nicht mehr legitim. Insofern sind einige Auswüchse der Bauernproteste absolut undemokratisch. Das darf auf keinen Fall die Normalität werden.
Nein, nicht nur
werden.
Der Bauernproteste.
Ja, tatsächlich. Ich wollte gerade überleiten. Also das ist das Recht des Stärkeren auf der Straße. Wer die größeren Maschinen hat, hat Recht. Andererseits kann man natürlich auch der letzten Generation anlasten, dass sie in die Freiheit anderer Menschen eingegriffen hat und dass sie Sachbeschädigungen begangen hat. Da würde ich feiner differenzieren. Da würde ich auch vor allem danach differenzieren, ob die Leute ihren Protest transparent machen, ob sie dafür die jeweiligen Strafen auch in Kauf nehmen. Und zurück zu Jürgen Habermas, der damals in der Anti-AKW-Bewegung dafür argumentiert hat, dass das in Ordnung ist, dass das eine Demokratie auch stärken kann, würde ich sagen, wenn jetzt ein bisschen Farbe am Brandenburger Tor heften bleibt, das kann eine Demokratie auch mal aushalten.
Diese Ansicht teile ich nicht, aber gut. Sie schreiben am Ende des Buches von einer Aufgabe von überwältigender Schönheit. Was macht diese Schönheit aus?
Ich glaube, es ist ein manchmal besonders komplizierter, aber besonders schöner Teil der menschlichen Existenz, dass wir eine Moral haben, dass wir alle ein angeborenes und weiter anerzogenes Gerechtigkeitsbewusstsein haben und sich immer wieder in Freiheit und Sicherheit, wie wir es hier zum Glück haben, sich entscheiden zu können, sich verantwortlich zu machen und rauszugehen und für etwas einzustehen. Ich glaube, das bereichert uns als Menschen auch. Das macht uns aus, das bildet unsere Identität, das verbindet uns mit anderen Menschen. Und das, glaube ich, ist eine sehr, sehr schöne Herausforderung, der wir uns stellen müssen, weil die Probleme sind riesig, die uns aber auch viel Glück spenden kann, wenn wir endlich aktiv werden.
Was ihr wollt, wie Protest wirklich wirkt, so heißt das neue Buch von Friedemann Karik.